Natürlich, ein Hase, werden Sie jetzt sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was auch sonst am Ostersonntag. Dabei hat der große niederländische Kinderbuchautor Paul Biegel bestimmt nicht an einen Osterhasen gedacht, als er sich für sein Buch »Eine Geschichte für den König«, »Einen letzten treuen Diener für den sterbenskranken Herrscher Mansolin« einfallen ließ. Außerdem ist heute nicht nur Ostern, sondern auch der 5. Sonntag im Monat März und damit, wie oft in einem Monat mit 5 Sonntagen hier im Bücherpodcast der FAZ, Gelegenheit zu einem Gespräch außer der Reihe über Kinderbücher. Diesmal lassen wir die Bilderbücher und die Jugend- und Sachbücher, um die es sonst meist auch geht, außen vor. Diesmal wollen Tilman Spregelsen, der Kinder- und Jugendbuchexperte bei uns in der FAZ, und ich Ihnen im Gespräch einen einzelnen Autor und einige seiner wichtigsten Werke näher bringen. Sie ahnen es schon, Paul Biegel oder, wie man im Niederländischen sagt, Biegel, den Verfasser von »Eine Geschichte für den König« und mehr als 50 anderen Kinderbüchern, geboren vor 99 Jahren, Ende März 1925 im nordholländischen Bussum, gestorben Ende Oktober 2006 in Laren. Mein Name ist Friedjof Küchemann. Ich freue mich, dass Sie zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ich freue mich, dass du, lieber Tilman, heute wieder dabei bist.
Und ich freue mich auch.
Der Hase und der alte König, der seit mehr als 1000 Jahren regiert, aber kaum einer kennt ihn noch in seinem Reich. Sein Herz, stellt der Wunderdoktor fest, tickt wie eine schiefstehende Uhr. Nur wenige Tage bleiben Mansolin noch und bleiben auch dem Doktor, um zum Aufziehen der Uhr das sagenumwobene Schlüsselkraut zu besorgen. Aber selbst das nur dann, wenn es gelingt, das Herz des Königs jeden Tag einmal schnell schlagen zu lassen. Am besten durch eine spannende Geschichte. Ein nicht ganz unvertrautes Erzählkonzept. Wie gestaltet Paul Biegel es aus?
Ja, der Wunderdoktor ist also auf dem Weg, das Schlüsselkraut zu besorgen, und er trifft währenddessen einige Wesen, die also vom Wolf bis zum Drachen bis alle möglichen reichen das Spektrum. Und diese Wesen kommen dann zum König, um ihm eine Geschichte zu erzählen, um ihn am Leben zu halten. Das heißt, das Buch besteht zu wesentlichen Teilen aus diesen Geschichten der einzelnen Protagonisten, aber es sind eben Geschichten, die nicht zufällig erzählt werden, sondern es sind Geschichten, die immer davon handeln, dass es einen Verlust gegeben hat, dass den einzelnen Wesen etwas widerfahren ist, etwas Unangenehmes widerfahren ist. Und man merkt sehr rasch die Heilung, die da angestrebt ist in dem Buch. Der Wunderdoktor soll den König ja heilen, erstmal am Leben erhalten und dann heilen. Diese Heilung betrifft eigentlich nicht nur den König, sondern die betrifft auch die anderen.
Heilung durch Geschichten ist das Konzept.
Das ist das Konzept. Und man könnte weitergehen, man könnte sagen, es sind nicht irgendwelche Geschichten, sondern es sind Geschichten, die das benennen, was geheilt werden soll. Das heißt, die Geschichte hat, wenn man so will, eine therapeutische Wirkung, indem sie erstmal überhaupt auf den Tisch bringt, was da schiefgelaufen ist, was da an Verletzungen entstanden worden sind. Zugleich aber, und das ist das Großartige an diesem Buch, man hat nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwelche Geschichten sind, die nur diesem Zweck dienen. Das sind spannende Geschichten, schöne Geschichten, ergreifende Geschichten, teilweise sehr, sehr traurige Geschichten.
Und damit hat das Buch etwas sehr, sehr Heutiges, würde ich sagen, obwohl es ja eigentlich vom Charakter her mit dem König, dem tausendjährigen Reich, mit den Tieren, die sprechen können und zum König kommen, in einem Verhältnis zu ihm stehen, durchaus eigentlich grundsätzlich märchenhafte Züge. Wie gestaltet er diese Spannung aus zwischen dem Zeitlosen des Märchens und den Aspekten des heutigen?
Also zunächst appelliert ein Märchen ja an Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, hoffentlich gemacht haben in der Kindheit, wenn uns diese Märchen erzählt worden sind. Das heißt, es holt uns sozusagen ab, aber auch etwa in dieser Adressierung mit dem tausendjährigen Herrschen dieses Königs, man denkt an Tausend und eine Nacht, die eingeschobenen Geschichten, sind natürlich genau dieser poetischen Form geschuldet. Aber es sind dann eben auch so Sachen, wenn man einem Drachen begegnet, einem kleinen Drachen, und dessen Vater nimmt ihm die Flügel weg und vertickt diese Flügel an eine Hexe sozusagen im Gegenzug für ganz viel Bier, was der Vater sich dann reinschüttet, dann ist man eigentlich nicht mehr so wahnsinnig auf der Märchenebene, sondern das da klingt dann auch Heutiges an.
Das ist wahr, das ist wahr. Paul Biegel erzählte von sich selbst, er habe die Märchen der Brüder Grimm in seiner Jugend geradezu verschlungen, unzählige Male gelesen. Siehst du eine Verbindung? Wo siehst du eine Verbindung gerade zu den Brüdern Grimm?
Zum einen, indem eben immer wieder in den Büchern von Paul Biegel Märchenmotive sehr stark gemacht werden, die sich auch in den Brüder Grimm, in den Märchen der Brüder Grimm durchaus finden. Zum anderen aber, indem etwas ganz Klassisches dieser Märchen, der Grimmschen Märchen, eben bei Paul Biegel auch strukturell sich findet, nämlich man erlebt eine Katastrophe oder eine Katastrophe hat stattgefunden und der junge Prinz oder wer auch immer wird ausgeschickt, um in einem fremden Land etwas zu finden, was diese Katastrophe heilen kann. Also wo im Märchen dann etwa der dritte Königssohn weit über die Berge geht, um das eine Kraut zu finden, die eine Blume zu finden oder vielleicht auch die Prinzessin zu erlösen, die da in einem Berg gefangen gehalten wird. So werden auch bei Paul Biegel sehr häufig die Protagonisten ausgeschickt und es geht darum, oft auch übrigens gegen die Zeit, etwas zu finden, was diese Erlösung bewerkstelligen kann.
So auch in Eine Geschichte für den König. Das ist ein ganz frühes Buch oder ein verhältnismäßig frühes Buch von Paul Biegel, ist 1964 erschienen im Original. Und er selbst hat mal erzählt über sein erstes Schreiben, seine frühen Texte und dann erzählt, wie es mit dem Schreiben eigentlich besser ging, als er gemerkt hat, dass er sich selbst so ein bisschen im Weg stand, scheint es. Er sagte damals, als ich meinen Verstand stoppte, der ihn davon abgehalten hatte, einfach zu schreiben, was ihm in den Sinn kam, sondern der in eine bestimmte Richtung wollte, kam ein Märchen heraus. Nein, ich habe nicht an Kinder gedacht, ich habe an niemanden gedacht, nur an meine Geschichte. Findest du das in seinen Büchern wieder?
Ja und nein. Also natürlich folgen viele dieser Bücher einer Märchenlogik, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite aber sind viele dieser Bücher auch einfach exzellent konstruiert. Das ist überhaupt ein Merkmal seiner Bücher. Wir erleben es häufig, dass diese Technik der eingeschobenen Geschichten angewandt wird. Das heißt, Protagonisten erzählen im Laufe der eigentlichen Handlung so kleine Untergeschichten. Aber hinterher ist es sehr häufig der Fall, dass diese Geschichten wie ein Mosaik eigentlich den Schlüssel liefern für das, was auf der Haupthandlung dann eben geschehen muss. Also sprich für die Erlösung. Das sind dann ganz kleine Motive, die in einzelnen dieser Geschichten aufblitzen und dann sich zusammenfügen. Und das ist eigentlich, das macht ihn als Erzähler so stark, dass er eben von wegen Verstand ausgeschaltet, ja von mir aus, aber ein untergründiger Verstand sozusagen, ein Restverstand, verliert nicht ein einziges dieser Motive aus den Augen und führt sie dann am Ende wieder zusammen. Das ist schon großartig.
Das Erzählen und das Zuhören, dieser Motor oder diese Motivsammlung, Ansammlung durch Geschichten und durch das Erzählen, das Zuhören von Geschichten, das weiter zuhören wollen, Nacht für Nacht in diesem Fall, das findet sich auch in dem Buch Nachtlegende wieder, in der eines Nachts oder eines Abends eine klatschnasse Fee beim Hauskobold in der alten Villa vor der Tür steht und um Nachtquartier bittet. Das ist jetzt ein eher spätes Buch, 1993 hat er dafür den wichtigsten niederländischen Kinderbuchpreis erhalten, den Goldenen Griffel. Was ist das für ein Buch?
Ja, das ist ein Werk, wenn man, du hast es ja erwähnt, das ist eigentlich ein Alterswerk. Und auf einer sehr unterschwelligen Ebene merkt man das dem Buch auch an, denn es geht um die ganz großen Fragen. Und am Ende des Buches wird deutlich, alles, was wir gehört haben, alles, was wir erlebt haben, diese Geschichten, die eben in einem Kreis von Wesen erzählt werden, zu denen dann auch eine Ratte gehört und eine Kröte, die sich immer streiten, die beiden, und eben ein Kobold, der der Fee Obdach gewährt. All das passiert auf dem Dachboden eines Hauses, in dessen Erdgeschoss eine alte Frau sich ans Sterben macht. Und Tod und Sterben sind dann auch herausragende Themen in diesem Buch. Es führt so weit, dass eben die Fee, die da schwer versehrt eigentlich, traumatisiert könnte man sich auch übersetzen, in dieses Puppenhaus kommt auf dem Dachboden, wo der Kobold haust, dass diese Fee sich eigentlich wünscht, aus der Zeitlosigkeit der Feen rausgenommen zu werden, sprich nicht unsterblich zu sein, sondern dem Tod zu begegnen und von dem Tod mitgenommen zu werden, so wie eben diese alte Frau im Erdgeschoss dann am Ende dem Tod begegnet. Zugleich aber hat sie nicht nur den Kobold und die beiden anderen Zuhörer um sich rum, sondern auch uns Leser, die wir natürlich mit ihr bangen und sagen, was können wir tun, was kannst du tun, um diesem Todeswunsch zu entkommen, diesen Todeswunsch nicht so übermächtig zu sein, denn du bist keine alte Frau im Erdgeschoss, die im Kreise der Lieben auf ein erfülltes Leben blickt, sondern du bist eine Fee, der Unrecht geschehen ist, die verletzt worden ist, und gibt es nicht einen Ausweg für dich, da rauszukommen. Und genau das passiert im Verlaufe dieses Buches. Und das ist das sehr Schöne und auch sehr Tröstliche, wie durch das Erzählen der Fee ein Verständnis der Zuhörer geweckt wird, was dann am Ende dazu führt, dass man sich näher kommt, ganz altmodisch näher kommt über Empathie, und die Protagonisten am Ende beschließen, vielleicht versuchen wir es noch eine Weile miteinander.
Ganz interessant ist ja dabei, dass üblicherweise in den Märchen die Unsterblichen einer Liebe zu einem Menschen halber auf ihre Unsterblichkeit verzichten. Das heißt also, da ist der Deal, wenn man so will, dann Liebe gegen Sterblichkeit. Und hier ist es tatsächlich ein Todeswunsch.
Genau. Und es geht hier auch nicht um eine Liebe zwischen einem Wesen, einem metaphysischen Wesen und einem Menschen, sondern da rückt immer mehr der am Anfang etwas brummige Kobold in eine Rolle, die eben eine besondere Vertrautheit mit der Fee hervorbringt.
Ja, und auch das ist ja sozusagen eine Weiterentwicklung eines alten Märchenmotivs. Also zum einen, wir hatten vorhin Tausend und eine Nacht schon angesprochen, das ist jetzt keine Scheherazade, die um ihr eigenes Leben erzählt, sondern es ist eine, zumindest für den Kobold, furchteinflößende Fee. Er ist also immer gewarnt worden vor Feen, die seien tückisch, und also es gibt gute Gründe, Angst vor ihnen zu haben. Vielleicht erklärt das auch zum Teil seine Mürrischkeit, und trotzdem fasziniert sie ihn durch ihre Geschichten, sodass er dann Nacht für Nacht seine Angst zurückstellt und ihr weiter zuhören möchte.
Richtig, und sie ist auch nicht das einzige furchteinflößende Wesen, was dann am Ende durchaus freundlichere Seiten offenbart. Also das ist schon sehr geschickt gemacht von Paul Biegel, aber es ist auch hier wieder so, es geht darum, dass im Erzählen sich die Dinge bewusst gemacht werden, die einem widerfahren sind, und dass zugleich diese Erzählungen wie kleine Splitter fungieren, die dann eben zusammengesetzt werden. Und das ist vielleicht auch der Unterschied. Du spielst ja an auf die kleine Seejungfrau von Andersen, die ja dem Prinzen dann eben tatsächlich ihre Seejungfrauhaftigkeit opfert. Das genau passiert hier eben nicht. Die kleine Seejungfrau, die ja eine überschaubare Geschichte, einen überschaubaren Hintergrund hat, die ja ganz Naturwesen ist. Die Fee bei Paul Biegel ist sehr viel komplizierter, und es braucht sehr viel mehr, um in diesen kleinen Splittern ihrer Geschichte eben ihr Wesen dann zu erkennen.
Du hast gerade die Nachtlegende ein Alterswerk genannt, in dem es viel um Tod und Sterben geht. Lässt sich auch im Ton oder in der Weltsicht eine Entwicklung des Autors erkennen von den ganz frühen Texten, wie eine Geschichte für den König einer ist, bis zu den späten, der Nachtlegende zum Beispiel?
Ich denke, dass er in der Nachtlegende noch etwas wegkommt von den farbigen Plots, die er hatte. Er hat ja interessanterweise als Texter für Comics angefangen. Seine ersten Werke waren Comic-Texte, die er dann eben teilweise auch so ein bisschen überführt hat, also ein bisschen die Ästhetik auch geformt hat der frühen Werke. Und jetzt in der Nachtlegende konzentriert er sich ganz stark. Da ist es ein, da geht es nicht mehr so Schlag auf Schlag und da folgen die Ereignisse nicht mehr so wild aufeinander, sondern da findet er auch im Erzählen eine Ruhe, die aber durch diese Verletzung der Fee von Anfang an so ein bisschen etwas abgrundtief Bebendes hat.
Wo du die Comics ansprichst, er selbst sagte, er hätte gelernt zum Beispiel, dass jede Sprechblase eigentlich die Neugier auf die nächste Sprechblase, also auf die Antwort wecken oder wachhalten muss. Also einen ganz klaren Zug durch die Geschichte durch. Und dass er da oft auch dann die Arbeit des Vortags nochmal auf seinem Schreibtisch fand und wieder durcharbeiten musste. Wo findest du das Comichafte oder eine von Comics inspirierte Erzählweise oder ein Umgang mit Tempo, mit vielleicht Motiven in Dialogen wieder bei Paul Biegel, beim frühen Paul Biegel jetzt ja, wahrscheinlich am ehesten?
Ja, also ich denke, es gibt zum einen sehr stark, dass er gerne die Schauplätze rasch wechselt, dass er besonders eindrucksvolle bildliche Schauplätze aufbaut für uns. Natürlich sind die Dialoge gerne sehr knapp gehalten, teilweise auch sehr rätselhaft. Also das stimmt schon, durchaus diese Neugier darauf, was mag sich dahinter verbergen, was kommt jetzt als nächstes. Das ist ganz stark drin, aber auch einen gewissen Hang dazu, Dinge erstmal hinzustellen und sie später dann zu erklären. Also wie uns in so einem Comic-Panel einfach etwas entgegenleuchtet, was wir gar nicht so in allen Einzelheiten vielleicht aufnehmen können, was dann aber hinterher eine Art Zusammenführung erfährt und woraus sich dann eben von hinten her einfach sehr, sehr vieles erklärt. Das ist etwas, was er meisterlich macht.
Das sich rückblickend fügen. Das vielleicht bekannteste Werk von Paul Biegel sind die Geschichten vom kleinen Kapitän. Die sind Anfang der 70er Jahre in 3 Bänden erschienen. Worum geht es hier?
Ja, das ist eines Tages ist der kleine Kapitän einfach da. Sein Schiff mit dem schönen Namen Nilek steht da und bevor er wieder losfährt, gelangen 3 Kinder auf dieses Schiff und reisen dann mit ihm. Die Kinder Tonne, Martina und Heini Hasenfuß, der seinem Namen am Ende dann gar keine Ehre machen wird. Aber das ist dann eine ganz lange Entwicklung über 3 Romane hin. Sie reisen los. Dieser kleine Kapitän verkörpert sehr viel von dem, über das wir eben gesprochen haben. Er ist rätselhaft. Er steht da, er fällt Entscheidungen, keineswegs immer kluge Entscheidungen. Und er steht im Mittelpunkt, aber seine Perspektive wird nicht eingenommen. Sondern diese 3 Kinder, die mit ihm reisen, die sind stellvertretend für uns Leser, die schauen sich an, was er so macht. Und wir sehen mit ihren Augen. Es ist eine Abfolge von Seemannsgarn-Geschichten. Also da kommen wirklich die wüstesten Meeresungeheuer oder eine Stadt, die auf Stelzen erbaut ist. Irgendwann kommt man dann zu einem hoch im Norden, so einem spiegelglatten Berg, wo man dann irgendwie raufkommen muss. Also auch hier wieder ganz viele Märchenmotive natürlich. Und auch hier ist es so, dass er ganz am Ende im dritten Band praktisch alles einsammelt, was da am Weg gelegen hat und es zu einem bewundernswert stimmigen Bild fügt. Also all die kleinen Episoden, wo Dinge kurz aufblitzen, auf die man sich gar keinen Reim machen kann, die kommen dann am Ende zu ihrem Recht. Und man legt also dieses Buch, ich habe alle drei Bände meinem ältesten Sohn vorgelesen und habe es eigentlich auch mir selber vorgelesen, weil ich, also dieser Impuls des Vorlesens ging ganz klar von mir aus in dem Fall, weil ich einfach unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, wie sich das alles fügt. Das war übrigens zu einer Zeit, da müssen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, als der Urachhaus Verlag seine Paul Biegel Werkausgabe, die er seitdem gestartet hat, noch nicht begonnen hatte. Das heißt, ich saß da mit einem ersten Band Kleiner Kapitän aus dem, eine ganz alte Ausgabe, DTV. Die hatten wir irgendwann geschenkt bekommen. Den dritten Band konnte ich mir antiquarisch besorgen für horrendes Geld, aber der zweite nicht mal das, sodass ich dann in der Bibliothek, die diesen Band zum Glück hatte, ihn mir komplett durchkopiert habe. Dann saß ich da eben abends am Bett und hatte diese Kopien in der Hand und las daraus vor. Es hat uns nicht weiter gestört, aber ich jedenfalls bin sehr dankbar, dass inzwischen doch eine große Zahl von Paul Biegel-Bänden seitdem in neuer Ausgabe vorliegt. Darunter eben auch der kleine Kapitän, alle drei Bände in einem Band.
Und zwar mehr als die 8 Bücher, mit denen Sie ursprünglich bei Urachhaus geplant hatten. Auch dafür kann man dem Verlag nicht genug danken, dass Sie dann nicht einfach aufgehört haben und gesagt haben, jetzt haben wir unsere 8 voll gemacht, ja, sondern dass Sie weitere Schätze heben. Was ist beim kleinen Kapitän das Motiv dieser Reise? Verschlägt es sie einfach von einem Ort zum anderen oder wie der Wind so geht? Oder gibt es da einen Auftrag, eine Suche, etwas, was sie erfüllen müssen?
Es gibt immer wieder so Hinweise, kleine so Unteraufträge, die dann vom einen zum nächsten führen. Was aber sich eigentlich dahinter verbirgt, was da für eine vorausgelagerte Katastrophe stattgefunden hat, das wird erst am Ende eigentlich so richtig enthüllt.
Es gibt ja eine ganze Reihe großer Kinderbücher auch, in denen gesegelt wird um die Welt, in ferne Länder. Es gibt Jim Knopf und die wilde 13. Die beiden Bücher sind etwa 10 Jahre jünger als, nein, 10 Jahre älter vielmehr als der kleine Kapitän. Und auch Pippi Langstrumpf ist ja irgendwann dann unterwegs in die Südsee, nach Takatuka-Land, das wäre dann 20 Jahre älter, das Buch, um einfach nur, was weiß ich, die berühmtesten zu nennen. Was macht der kleine Kapitän anders oder was macht Paul Biegel anders, dass er sich von den Vorlagen von anderen Büchern absetzt? Geht er über sie hinaus? Merkt man, dass es eine andere Zeit ist von den Erzählungen, die ich gerade genannt habe?
Nein, ich glaube, es geht eher um einen gemeinsamen Bezug auf einen Fundus von Geschichten, von Seefahrergeschichten, die, man sollte vielleicht in dem Zusammenhang einfach nochmal Jules Verne nennen und die Reisen, wo dann eben auch ein kleiner Kapitän in einem der Romane vorkommt, also ein jugendlicher Kapitän, der in Ermangelung von Älteren dann eben das Kommando übernimmt. Ich glaube, verglichen mit den genannten Jim Knopf und Pippi Langstrumpf lässt Paul Biegel seiner Fantasie noch mal ganz anders die Zügel. Also auch mit Elementen, die man so gar nicht erwartet hätte. Also bei Jim Knopf merkt man schon, das ist eine ganz wunderbare Reise mit allen möglichen wunderbaren Wesen, denen man begegnet. Und das ist auch hier der Fall. Aber es passiert auch teilweise mehr mit den einzelnen Figuren. Also hier kommen sie irgendwann in eine Situation, wo sie ganz plötzlich pubertieren und erwachsen werden. Was sich dann zum Glück wieder zurückdrehen lässt. Also es ist nur sozusagen eine Episode und das ist auch nicht immer eine schöne Erfahrung für die Protagonisten, dieses kleine Erwachsenwerden. Aber da merkt man auch, dass Paul Beagle sich sagt an bestimmten Stellen, warum eigentlich nicht? Also was könnte denen denn jetzt noch passieren? Und zwar vollkommen entgrenzt dann auch, was könnte denn jetzt hier rausgehen aus der Logik meines Buches, wie ich das bisher habe. Es ist ein verwildertes Buch. Es ist ein sehr rätselhaftes Buch und auch die Figur des kleinen Kapitäns selber wird einem nicht unbedingt vertrauter am Ende des dritten Bandes. Also die Rätsel, was ihn angeht, bleiben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Entscheidung und das würde ich sagen, bei den anderen genannten Büchern, bei Jim Knopf, bei Pippi Langstrumpf, kommt man ja doch am Ende eher zu einer größeren Klarheit über die Sache und das ist hier nur bedingt der Fall. Hm.
Gibt es überhaupt Erwachsene in den Büchern vom kleinen Kapitän oder ist es eine Kinderwelt, in der dann einfach nur vier zwischenzeitig in Richtung Erwachsensein sich bewegen und dann aber wieder zurück?
Oh doch, das gibt eine Menge von Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben. Und das ist dann auch immer ein ganz schönes Spannungsverhältnis, wenn dann der kleine Kapitän kommt und vor den großen König tritt, der Stadt auf den Pfählen und wie die beiden dann interagieren, wie er oft nicht ernst genommen wird, nicht richtig ernst genommen wird, aber mit großer Ernsthaftigkeit seinerseits wiederum agiert.
Wird in irgendeiner Weise in Frage gestellt, warum er als kleiner Kapitän dann ein Schiff fahren darf, abgesehen vom König? Also wird es den kindlichen Lesern erzählt, erklärt, wie es kommt, dass dieses Schiff jetzt von einem kleinen Kapitän geführt wird?
Er purzelt in diese Geschichte hinein und da muss nicht viel erklärt werden. Er strahlt aber von Anfang an eine Sicherheit und Autorität aus. Und das hilft, glaube ich, für Leser, das jetzt einfach mal so zu akzeptieren.
Es gibt eine Martina im kleinen Kapitän, drei Jungs. Es gibt aus dem Jahr 1976, also kurz nach dem kleinen Kapitän, ein Interview, in dem Paul Beagle mal bekannt hat, dass es ihm viel leichter falle, über Jungen als über Mädchen zu schreiben. Das liegt nicht nur daran, dass ich selbst ein Junge bin, hat er damals gesagt. Damals war er immerhin auch schon Anfang 50, sondern es liegt auch daran, dass es hat auch mit seiner Generation zu tun, die immer noch in einem bestimmten Rollenmuster feststeckt. Die Frau, die zu Hause sitzt und wartet und der Mann, der Abenteuer erlebt. Findest du das wieder bei Beagle? Fällt das auf? Stört es dich?
Also ich habe eigentlich ganz selten in den Bänden einen einsamen, jungenhaften Helden erlebt, der durch die Welt reist und diese Welt erlöst. Nein, da sind eine ganze Menge von sehr starken Frauengestalten dabei. Und beim kleinen Kapitän ist es vielleicht am deutlichsten, dass da ein gewisses Gefälle ist. Also Martina ist in der Tat eher passiv und nun sind das aber neben dem kleinen Kapitän eigentlich alle. Aber in anderen Büchern spielen Mädchen eine große Rolle und auch was die Lösung von Problemen angeht, was die Erfüllung der Aufgabe angeht, die meistens erst auf den letzten Seiten eines Buches so richtig deutlich wird, da spielen Frauen und Mädchen eine sehr große Rolle.
Hm. Im Buch Die sieben Federn des Papageis, das 1975, also im Jahr vor dem Interview noch veröffentlicht worden ist, geht die Initiative zu einer Reise, zu einer Suche sogar von einem Mädchen aus, von Dunja, von einem Traum, den sie hatte, Dunja und Jorgos sind zwei Geschwister, deren Vater Holzfäller ist und eines Abends eben mit seiner Axt nicht mehr aus dem Wald zurückkehrt. Dunja hat einen Traum, der ihr zeigt, auf welchem Weg, auf welche Weise sie ihren Vater wiederbekommen kann und wiederfinden kann. Und Jorgos begleitet sie einfach nur. Wie geht's dann weiter?
Ja, die beiden reichen sich da schon die Hand. Also in dem, was dann passiert, nämlich sie jagen einem Papagei hinterher, von dem sie wissen, der hat bunte Federn in 7 verschiedenen Farben. Und wir müssen jeweils eine Feder einer solchen Farbe zusammenfinden, um diese Federn dann eben einzutauschen bei einer Fee, die den Vater gefangen hält. Sie hat also den Vater an sich genommen. Es ist eine Fee, die im Wesentlichen aus Nebel zu bestehen scheint. Und da kann man sich zusammenreimen oder sehr gut verstehen, warum die natürlich sich mit Farben schmücken will, mit diesen 7 Farben. Und sie folgen Hinweisen durch verschiedene Gegenden, eine Wüste, Berge, eine Stadt, um jeweils, eigentlich wollen sie den Papagei fangen, um ihn zu rupfen, aber er hinterlässt dann immer beim Wegflattern, hinterlässt er immer eine Feder. Und im Laufe dieser Reise merken sie dann eben auch, dass sie es eigentlich gar nicht wollen. Sie wollen diesen Papagei nicht gefangen nehmen. Sie wollen ihn auch nicht erschießen, wie ein Jäger ihnen mal anbietet, sondern da verhindern sie sogar, dass die Kugel den Papagei trifft. Und am Ende ist es dann auch so, dass der Papagei geradezu hilft und freigebig mit seinen Federn ihnen gegenüber verfährt. Auch da ist wieder natürlich ein Motiv, ein altes Märchenmotiv, nämlich die Fee, die den Vater der Kinder mit sich nimmt und der muss dann erlöst werden aus der Gefangenschaft. Weil wir es vorhin davon hatten, hier ist dann eben tatsächlich die Fee diejenige, die eigentlich alle Fäden in der Hand hat und die Handlung überhaupt erst in Gang bringt. Und die Lösung der Aufgabe eigentlich dann auch wieder ein Element von Erlösung auch der Fee selber hat. Das ist ein ganz wichtiges Motiv bei Paul Beagle, dass wir es oft zu tun haben mit bösen Wesen, mit grausamen Wesen, bei denen dann immer auch eine Verletzung deutlich wird.
Das heißt, eine wechselseitige Erlösung.
Ganz genau.
Durch Verständnis und Federn.
Durch Verständnis, durch Federn, durch Beharrlichkeit, auch durch die Bereitschaft, sich dem, was eine verletzte Person, eine bösartige verletzte Person, alles so erlaubt uns gegenüber, sich davon eben nicht beeindrucken zu lassen. Das heißt, Verständnis ja, aber nicht alles hinnehmen.
Ich habe schon verraten, dass ich ein bisschen in alten Interviews rumgelesen habe zur Vorbereitung und aus den ganz späten Jahren hat mir eins besonders gut gefallen. Da wird da gefragt, warum sind Sie nie bereit zuzugeben, dass in Ihrer Arbeit tiefere Gedanken stecken, von denen wir es ja gerade auch zum Teil hatten. Und seine Antwort war, natürlich sind Sie da drin, aber ich stecke Sie nicht hinein. Das klingt mir fast nach einem Erfolgsrezept.
Das denke ich auch. Und er steckt Sie natürlich nicht hinein, sondern Sie entstehen beim Schreiben oder Sie manifestieren sich im Grunde genommen. Diesen Eindruck hat man sehr stark. Es zeigt aber eben auch, insofern Erfolgsrezept klar, es zeigt einfach auch, diese Bücher sind in sehr unterschiedlichen Stadien des Lebens sehr gut zu rezipieren. Das heißt, ich kann sie lesen als ein 8-Jähriger und ich kann sie als ein 50-Jähriger lesen und werde sehr unterschiedliche Sachen rausholen, aber ich werde etwas rausholen.
Und es zeigt eben auch, dass man sich beim Erzählen vor den guten Absichten in Acht nehmen soll.
Unbedingt.
Und sich umgekehrt vielleicht nicht einmal groß sorgen muss, dass sie dann so gar nicht in den Büchern vorkommen.
Es wäre nicht das erste Buch, das klüger wäre als der Autor.
Sein eigenes Lieblingsbuch, oder auf jeden Fall das, auf das er immer wieder zu sprechen kam, scheint die Gärten von Dorr gewesen zu sein. Sein Verleger hat es damals zunächst für unverkäuflich gehalten, aber trotzdem für so gut, dass er es veröffentlichen wollte. Worum geht es in dem Buch?
Ja, die Gärten von Dorr ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Am Anfang sehen wir einen schwarzen Fluss, über den ein Zwerg ein Boot steuert und an Bord ist ein junges Mädchen, die ist auf der Suche nach jemandem. Und allein schon diese Überfahrt macht sehr deutlich, da wird ihr alles abverlangt. Also nicht nur, dass eben der Schiffer zudringlich wird, also die Überfahrt kostet einen Kuss auf die Wange, sondern auch, dass dieses Mädchen diesen löchrigen Kahn, während der Überfahrt muss sie da Löcher stopfen mit ihren Füßen und mit ihren Knien und mit ihren Händen. Das heißt, es ist auch die Frage, und der Mann macht ihr auch Angst, indem er dann sagt, ja, also wenn du hier runterfällst, hier ist das Wasser so tief, da wirst du nie wieder rauskommen. Hm. Das Wasser ist auch ganz schwarz. Das heißt, und sie kommt eben zu der Stadt, die nicht zufällig Dorr heißt, denn dort wächst rein gar nichts. Und alles ist abweisend. Man ist immer in der Gefahr, als lebendiger Mensch dort zu einer Statue zu erstarren. Es gibt einen Wächter vor der Stadt, der erzählt von einer schrecklichen Schlacht, die er geschlagen hat, wo er unterlegen ist. Innerhalb der Stadt erfährt dieses Mädchen, was da hingekommen ist, Geschichten von Unglück, von Verwünschung. Es ist noch ein anderer, ein Spielmann auf dem Weg in die Stadt. Diese Geschicke hängen miteinander zusammen und allmählich kommt so eine Dynamik rein. Allmählich merkt man, der Himmel ist nicht immer ganz grau. Irgendwo bricht das dann auch auf und dann ist so ein kleiner Fetzen blauer Himmel schaut dadurch. Und irgendwann fängt dann auch mal was an zu wachsen und all diese Geschichten, die zwischendurch auch wieder erzählt werden, verbinden sich zu einem großen Ganzen und am Ende kommt es dann tatsächlich zu einer ganz rasanten Entwicklung. Diese Erstarrung hebt sich auf und etwas ganz Neues geschieht.
Da ist das Böse, das eigentlich Verwunschene, dann mal kein Lebewesen, sondern eine Stadt. Oder gibt es darüber hinaus noch einen?
Nein, denn die Stadt wiederum ist in ihrem Zustand, der Zustand ist das Resultat einer Verwünschung durch wiederum eine böse Fee. Und diese böse Fee wird uns hingestellt als jemand, der einfach Unglück stiftet, Verdorrung stiftet geradezu, der dieses ganze Graue hervorgebracht hat. Und zugleich ist das jemand, der zurückgewiesen worden ist. Also jemand, der kommt und hier wird das in das schöne Bild des Tanzes gebracht. Niemand will mit ihr tanzen. Es wird in einer Seitenbemerkung wird eine Parallele aufgemacht zu einer Frau, die wir vorher kennengelernt haben, die wir furchtbar bedauern, nämlich die Königin aus einem fernen Land, deren Mann sich irgendwann just dieser bösen Fee zugewandt hat. Aber diese böse Fee hat dasselbe auch schon erfahren. Also auch sie hat erleben müssen, dass man sich von ihr abgewandt hat. Das heißt, es ist alles sehr verwoben, die Schicksale. Und das Gute und das Böse werden trotzdem deutlich. Aber man versteht. Man versteht eigentlich mehr, wo es herkommt.
Es gab in den Niederlanden zumindest Versuche, die Bücher Paul Biegels gezielt auch einem erwachsenen Publikum nahe zu bringen. So ähnlich wie das ja auch mit Harry Potter geschehen ist, mit Ausgaben, die dann nicht die kindgerechten Zeichnungen auf dem Cover hatte, sondern andere. Das war zum Beispiel mit einer eigenen Ausgabe von Die Gärten von Dorr versucht worden, ohne Illustrationen dann. Hat nicht ganz geklappt, ist also nicht der Erfolg geworden, den sich der Verlag davon versprochen hatte. Was können Erwachsene in den Büchern von Paul Biegel finden? Du hast gesagt, man liest sie mit 50 mit gewinnen, so wie man sie mit 8 mit Gewinn lesen kann, aber mit anderem Gewinn.
Also ich glaube, dass diese Bücher in Bilder Zustände fassen, die wir als Erwachsene auch sehr, sehr gut kennen. Also die Gärten von Dor etwa, das ist natürlich auch ein Eheroman. Und das ist ein Roman darüber, über das schmerzliche Erleben davon, dass sich der eine Partner abwendet. Und was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für die gemeinsame Tochter? Und wie kann ein solches Abwenden dazu führen, dass sozusagen alles sich vergiftet um einen herum, dass alles grau wird, dass alles auf einmal schwer wird, dass nichts mehr wächst, dass das Empfinden wie unter so einer Bleiplatte begraben ist. Andere Bücher, über die wir gesprochen haben, da würde ich sagen, diese Erfahrung, ich bin verletzt worden und ich finde im Erzählen dazu, über diese Verletzungen zu sprechen, das ist eine Erfahrung, die Erwachsene sicherlich ebenso haben werden wie Kinder. All das aber, was ich eben geschildert habe, ist ja auf der stofflichen Ebene. Und das Besondere ist eben, dass Paul Beigel so erzählt, dass Erwachsene diese stoffliche Ebene auch gutieren können, auch verstehen, dass sie seine Bilder verstehen können. Und hier ist seine Verrätselung, die er ja gerne anwendet, auch am richtigen Platz, weil sie sozusagen davor behütet, dass man diese Bücher eben nur als plattes Abbild dann wiederum einer psychischen Disposition verstehen kann, was einfach wahnsinnig langweilig wäre und dann würde man sie wohl kaum noch ein zweites Mal lesen. Also all das führt dazu, wenn man die Auffassung hat, dass Literatur aus eigenem Recht da ist und dass sie zu nichts dienen soll, sondern dass sie einfach ein ästhetisches Erlebnis sein soll, dann wird man hier auf jeden Fall, wird man das hier wiederfinden, dieses Konzept. Und wenn man gleichzeitig der Vorstellung anhängt, dass Literatur uns jenseits aller Ästhetik auch über uns erzählt oder gerade in verwoben mit einer Ästhetik uns von uns erzählt, auch dann ist man hier richtig.
Mir kommt vor, dass man, wenn man selbst schreibt, auch lernen könnte von Paul Beigel und zwar lernen könnte, eben nicht alles wegzuerklären, lernen könnte, einen gut ausgewogenen Umgang mit dem Rätsel, mit dem verbleibenden Geheimnis, mit dem, was eine Geschichte, auch wenn sie dann abgeschlossen ist, noch offen lassen kann.
Unbedingt, ja.
Etwas, was ich nicht in allen Kinder- und Jugendbüchern der Gegenwart so wiederfinde.
Das ist leider wahr.
Wir hatten es schon vom Urahaus Verlag und der Werkreihe Paul Beigel, die dort wieder erscheint. Davor sind seine Bücher in deutscher Übersetzung bei ganz unterschiedlichen Verlagen erschienen. Bei Herder, bei DTV, bei Thienemann, bei Arena. Und seit 10 Jahren werden sie dann eben, etwa 10 Jahren werden sie bei Urahaus gesammelt. Was hat es mit diesen vielen verschiedenen Verlagen auf sich? Wie kann man das deuten?
Da bin ich überfragt. Aus der Rückschau würde man einfach nur sagen, viele Verlage haben es probiert und sind damit sicherlich auch teilweise erfolgreich gewesen. Einige dieser Verlage haben ja eine ganze Reihe von Paul Beigel Bücher gemacht, haben sie aber dann irgendwann eben nicht mehr neu aufgelegt. Und da kann man einfach nur hoffen, dass Urachhaus über den bewiesenen langen Atem hinaus noch etwas länger durchhält.
Mehr als 50 Bücher sind im Niederländischen erschienen, längst nicht alle, inzwischen auch in deutscher Übersetzung. Das heißt, es gibt da wirklich noch bestimmt noch Schätze zu heben. Du hattest gerade Die Gärten von Dor dein Lieblingsbuch genannt. Ist es auch das Buch, das du als erstes Buch für Neueinsteiger empfehlen würdest? Oder womit fängt man an, wenn man mal gucken will, was er so kann, wie er so klingt, wie es sich so anfühlt, es zu lesen oder es seinem Kind vorzulesen?
Also ich denke, der mit dem kleinen Kapitän macht man auf lange Sicht nichts falsch. Ich würde auch auf jeden Fall die Geschichte für den König empfehlen, weil sie auch in ihrer Struktur doch sehr offen liegt. Also da kann man einfach sehr gut einsteigen. Und ansonsten, man wird nie das Gleiche oder auch nur Ähnliches finden. Von daher ist es dann auch in gewisser Weise eine Frage von Schicksal oder Glück, ob man nun gleich an das Paul-Biegel-Buch kommt, was einem vielleicht am meisten entspricht.
Daneben greifen so richtig scheint man nicht zu können, ist mein Eindruck bislang.
Das sehe ich auch so, ja.
Alle genannten Bücher sind im Verlag Urachhaus erschienen, fast alle empfohlen für Kinder von 8 Jahren an, bis auf die Gärten von Dor, die sind ab 9. Sie kosten so zwischen 17 und 20 Euro. 17, die 7 Federn des Papageis. Das Buch hat aber auch gerade mal 64 Seiten. 20 Euro für das große Buch vom kleinen Kapitän. Das ist aber auch, wie erwähnt, ein Sammelband aus 3 Romanen mit insgesamt 400 Seiten. Lieber Tillmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Auch diese Folge des Bücherpodcasts wurde produziert von David Brucklacher und Kevin Gremmel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir danken herzlich. Bei Fragen, Anregungen und Kritik können Sie uns 4 vom Bücherpodcast, also Maria Wiesner, Kai Spanke, Paul Ingendey und mich, wie immer am besten per Mail erreichen unter der Adresse bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE, und bei Instagram finden Sie uns als @fazbücher. In der kommenden Folge spricht Paul Ingendey mit Rodrigo García über Wir sehen uns im August von Gabriel García Márquez und über sein eigenes Buch über den dementen Vater. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.